Als nächstes kommt unsere am weitest angereiste Referentin Claudia West, Pflanzenverwenderin. Sie kommt aus Arlington in der Nähe von Washington aus den USA. Und durch sie bekommen wir einfach auch mal einen Blick über den großen Teich. Und damit meine ich jetzt nicht den Bodensee, sondern den Atlantik. Und sie hat sich als Landschaftsarchitektin Schwerpunkt eben auf Pflanzenverwendung gelegt. Sie hat ihr eigenes Büro mit Kollegen zusammen, Phytostudio. Sie kommt gebürtig aus Chemnitz und ich sage das deshalb, weil sie nach dem Abitur ist sie nach in die USA, weil sie wollte unbedingt die amerikanische, nordamerikanische Vegetation kennenlernen. Was es da an Pflanzenwelt gibt, das hat sie einfach fasziniert. Und ja, hat in dem Zuge dann auch die Chance gehabt, bei Wolfgang Oehme, Leute, die sich mit Pflanzenverwendung ja, auskennen, wissen, das ist so wirklich einer der großen Pflanzenverwender überhaupt, und auch ganz neue Ideen aufgebracht hat, hat sie bei Wolfgang Oehme relativ lange gearbeitet, Praktikum gemacht und danach hast du mit ihm zusammen weitergearbeitet. Ja, ich denke. Und du führst eigentlich seine Arbeit auch weiter, so wie ich das so ein bisschen ablese, aber in deiner Interpretation. Studiert hat sie an der TU München in Weihenstephan und du hast ein Buch rausgebracht mit Kollegen zusammen, Planting in a Post-Wild World. Ist schwierig ins Deutsche zu übersetzen. Wir haben es deshalb einfach auch im Englischen so stehen gelassen. Man kann das Buch erwerben, allerdings nur auf Englisch und es ist leider auch noch nicht in Europa rausgekommen. Sehr, sehr spannend. Unbedingt, wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, für einen Bücherschrank geeignet. Apropos Bücherschrank und Tisch, wir haben ja auch einen Büchertisch draußen, also da auch noch mal hingucken, was ausliegt von unseren Referenten. Ansonsten würde ich dich jetzt vorbitten, Claudia, mit deinem Referat oder deinem Impuls: Planting in a Post-Wild World, Ökologie, Schönheit und Funktionalität in der Pflanzenverwendung.
Super, danke schön. Ja. Hallo. Ich bin natürlich total geehrt, heute hier sein zu dürfen und gestern auch und möchte den Organisatorinnen nochmal von allem Herzen danken, dieses total schöne Symposium hier zusammenzustellen und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja? Ich hoffe, dass die ganzen Inspirationen und das Networking, was es hier gibt, Sie mit vielen Ideen führen, die Sie dann auch in Handlungen umsetzen. Ne? Das machen wir dann, sobald wir hier fertig sind. Also Planting in a Post-Wild World. Und natürlich, das Problem Urbanisierung, das existiert hier nicht nur in Europa. In Amerika, USA haben genau dieselben Probleme. Ne? Boston zum Beispiel ist extrem urbanisiert. Viele von Ihnen wissen, dass Amerika die Prärie und die tiefen Wälder verloren hat. Weniger als 1% von diesen Urlandschaften sind momentan noch übrig. Ja? Sie haben es gesehen, Sie schauen bestimmt Dokus an oder waren selbst schon mal da auf Reisen, ne? Und haben gesehen, dass da wirklich gar nicht viel übrig ist und dass wir dieselben Diskussionen da momentan auch führen. Ja? Das ist ein globales Phänomen und Sie sind bei weitem nicht alleine. Und ich muss das jetzt hier nicht nochmal erklären, wie es um unseren Planeten ausschaut. Sie wissen das, ne? Und Sie wissen, was das für Effekte auf uns Menschen hat. Ja, wir haben das heute früh ausdrücklich nochmal gehört. Und ja, wir fühlen es alles selber. Sie müssen nur mal durch die Stadt gehen. Ja? Wir waren noch nie so gestresst, hatten noch nie so ein Naturdefizit wie jetzt. Ja? Das ist die Realität. Damit haben wir leider zu tun. Warum ist es so? Das haben wir heute früh auch gehört. Wir sind ein Produkt der Natur. Die Natur ist unser Zuhause. Ja? Wir brauchen die Natur. Und es ist ganz schwer für mich, Ihnen das hier in diesem Raum, wo man nicht mal rausschauen kann, zu zeigen. Aber schauen Sie sich doch mal das Bild an, ja? Und jetzt schließen Sie Ihre Augen. Können Sie die Moose riechen, die Farne, ja? Die immergrünen im Hintergrund, die ätherischen Öle? Vielleicht fällt so ein bisschen Regen und man kann es hören, ne? Und dann zwitschern die Vögel. Magie. Schauen Sie an, was jetzt gerade passiert ist. Ha, Sie haben alle angefangen zu lächeln. Tief eingeatmet, der Stress war weg. Ja? Grün, meine Damen und Herren, ist die kräftigste Farbe der Erde. Ja, das geht uns bis ganz tief, weil wir daherkommen. Und genau deshalb brauchen wir Grün überall in unserer Landschaft. Ja, überall. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich, und das haben wir auch total ausführlich diskutiert, sind die ökologischen Pflanzen, die in diesem Grün drinstecken, ja, das Fundament allen Lebens, überall auf der Erde. Und unsere Aufgabe ist es halt jetzt, diese Pflanzen wieder zurück in die Stadt zu bringen. Ja? Renaturierungen und Konservation in der Natur sind absolut wichtig, aber es reicht nicht mehr. Ja? Wir haben so viel von der Natur quasi asphaltiert, dass wir jetzt unbedingt die Natur in der Stadt brauchen. Und einer der, ich finde, inspirierendsten Projekte ist die Highline in New York. Wie viele von Ihnen waren schon mal da? Super, ganz cool. Ja? Und ich finde das so inspirierend, weil das einen zeigt, wie die Natur in der Stadt mit uns Menschen zusammen existieren kann. Ja? An dem ist überhaupt nichts natürlich. Das ist eine der pflegeaufwendigsten Pflanzungen der Erde. Ja? Die haben über 100 Mann, die sich da jedes Jahr drum kümmern. Mit ganz vielen Freiwilligen. Ja? Ohne den Menschen würde das nicht funktionieren. Es ist eine Fantasie der Natur. Ja? Und das ist sehr interessant. Selbst so eine Naturfantasie, in dem Fall die Fantasie einer amerikanischen Prärie, ne, wo Panikum und andere Sachen wild wachsen, ja, inspiriert die Menschen, auch wenn es nicht komplett natürlich ist. Ja, sehr interessant. Die New Yorker, die werden da zu einer ganz anderen Art Mensch. Wenn Sie das mal überlegen, wenn Sie da oben sitzen und das mal genau beobachten, auf einmal fangen die auch an mit Lächeln und dann haben die sogar Zeit. Ne? Ist verrückt, wie tief das die Menschen berührt. Das brauchen wir mehr als je zuvor. Und das Schöne ist, wir sind nicht allein, das passiert überall. Überall sprießen diese ökologischen und funktionalen Pflanzungen wie Pilze aus dem Boden. Ja? Das ist eine, die haben wir vor ein paar Jahren gepflanzt in einer ganz kleinen Stadt, die heißt Lancaster in Pennsylvania. Ja? Und das ist eine ganze Kreuzung, wo wir mehrere Fahrstreifen weggenommen haben und da Regengärten reingesetzt haben. Dicht bepflanzt mit einheimischen Pflanzen. Ja, man sieht hier überall diese kleinen, ne, Regengärten, die das ganze Wasser auffangen, die ganzen Schadstoffe rausfiltern und nur in extremen Regenfällen, wenn uns wieder mal so ein Hurricane erwischt, ne, nur dann überlaufen und das Wasser gefiltert in die Flüsse reinlassen. Total schön, ja. Und momentan ist das natürlich im Kommen, ja, und da wittert ja jeder da eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen, ja, und viele Firmen versprechen so Artenpflanzungen in ganz tollen Photoshop-Illustrationen, Sie haben es alle gesehen, ja, emotional, oh, ganz berührend, es erinnert an irgendeine Erfahrung in der Natur, ganz toll. Und wenn das immer so klappen würde, tja, meine Damen und Herren, dann wäre ich heute nicht hier. Aber leider haben wir ein Riesenproblem, ein globales Problem. Das, was wir wissen, wir müssen tun, ja? Und das, was wir auf diesen Plänen zeigen, stimmt mit dem, was wir eigentlich dann pflanzen, oft gar nicht überein. So schaut die traurige Realität aus. Und ich weiß, das ist nicht nur in Amerika so. Wir müssen gar nicht weit laufen, da sehen Sie das auch hier, ja? Das Problem ist, dass manchmal die Natur viel zu sehr im Vordergrund steht. Und dann bauen wir so ein 2 Meter großes Biest, ja, an Pflanzung, wo sich die Leute dann gar nicht mehr mit identifizieren können. Was vielleicht sogar zu sehr nach Unkraut ausschaut, zu viel Ökologie. Das passt nicht in jede Stadt. Wenn ich das in meinem Vorgarten pflanzen würde, würde sich mein Mann von mir scheiden lassen. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem ist, ja, dass die Pflanzen oft komplett fehlen. Dass wir nur ein paar reintun, ja, und dann schön Mulch oder Kies daneben, damit es auch ordentlich ausschaut, ja. Sie haben es alle gesehen. Das Problem damit ist, dass wir nicht genug Pflanzen haben. Wir brauchen so viele Pflanzen momentan, ja, in diesen kleinen Gebieten, wo wir wirklich einen Unterschied machen können, dass wir uns sowas nicht mehr leisten können, ja. Jeder Regengarten, jeder Schmetterlingsgarten, was auch immer Sie entwerfen, jeder Dachgarten muss mit Pflanzen, mit ökologischen und funktionalen Pflanzen quasi übersprießen, damit wir auch wirklich das Regenwasser reinigen oder was auch immer wir mit unseren Pflanzen bewirken wollen. Ja? Also das ist nicht mehr gut genug, geht nicht. Ja? So, und wenn das passiert, dann geht ja dann das große Fingerzeigen los. Ne? Dann ist als erstes der Landschaftsarchitekt schuld. Ja, ne? Und dann, wenn es die doch nicht schuld sind, dann ist es der Gartenbauer und dann die Gärtnerei und am Ende, wer ist schuld? Ja? Die Pflanzen, ich habe es hier gestern gehört. Unsere heimischen Pflanzen wachsen ja in den Städten nicht. Ja? Die ist sehr viel zu heiß, der viel zu verschmutzt. Wirklich? Wirklich? Ja? Schauen Sie sich doch mal an. Wenn Sie Ihre Gartenrinne, die Dachrinne nicht auswaschen oder Ihren Fußweg da nicht kehren, dann wachsen da in ein paar Jahren Bäume. Ja? Es ist eines der wichtigsten Prinzipien der Natur. Und wenn Sie heute auch nur ein was von diesem Input hier heimnehmen, dann möchte ich Sie darum bitten, sich daran zu erinnern. Die Pflanzen bedecken den Boden. Ja? Die Natur hasst nichts mehr als offenen, nackten Boden. Wenn Sie nichts tun, ja, sei denn Sie sind in einem super extremen Standort, dann kommen da Pflanzen. Sie haben das alles schon gesehen. Das passiert überall. Ja. Hier in den Städten, Sie müssen nur mal durch Feldkirch laufen und mal nach unten schauen. Das sind überall Pflanzen. Gewollt oder nicht gewollt, die wachsen überall. Und selbst auf extremen Standorten. Hier, das ist nicht die Highline, das ist ein Projekt, das ist so ähnlich in Philadelphia, Reading Viaduct. Einer im Publikum kennt es garantiert, ja, wo die Pflanzen sogar auf hochbelasteten Kies wachsen. Das ist auch so eine Bahntrasse, die ist mehrere Meter über der Stadt, ja, wo ganz viel Schwermetalle in dem Kies sind, wo man denkt, da könnte eigentlich gar nichts wachsen, ja. Und selbst da finden wir nach ein paar Jahren total dichte Bodendecke, unglaublich. Ja, und was glauben Sie, wenn ich jetzt Ihnen jetzt sage, dass die Hälfte der Arten da hier aus Mitteleuropa kommen? Wenn die in Philadelphia wachsen, dann wachsen die garantiert hier auch in unseren Städten. Ja? Also das ist eines der hoffnungsvollsten Dinge, die ich dann immer sehe, die mich persönlich inspirieren, weil wir oftmals auch Projekte haben, das sind die Bedingungen ganz extrem. Ja? Es gibt immer Pflanzen, die da wachsen. Prinzip Nummer eins. Ja? Und das ist also auch nicht mehr der Grund, warum wir sowas dann akzeptieren sollten. Ja? Also wenn da keine Pflanzen wachsen, dann können wir nicht die Pflanzen mehr beschuldigen. Im Gegenteil. Ich glaube, da sind wir dann dran schuld. Ja? Und ganz oft, wenn ökologische und funktionale Pflanzungen nicht funktionieren, dann hat das damit was zu tun, wie wir momentan noch Pflanzen verwenden. Ja? Wir sehen Pflanzen nach wie vor ganz oft als Objekte im Raum, individuelle Objekte im Raum. Ja, und wenn wir damit arbeiten in der Pflanzplanung, dann heißt es immer so 3D-Printing, ne? So ein Canvas, so eine Plattform. Und da malen wir dann drauf mit verschiedenen Pflanzen und die stellen wir alle wie Objekte, Kunstwerke in den Raum. Ja? Schon mal gesehen? Ja, das ist ganz weit verbreitet. Das wird an manchen Unis immer noch gelehrt. Ja? So schaut es dann im Schnitt aus. Ja? Totale Isolation, niemand darf sich da berühren, das ist wie im Gefängnis. Ja? Und dazwischen offener Boden. Ja, das ist ein Riesenproblem. Wenn wir das so zeichnen, dann haben Sie da immer diese Bubbles, ne? Individuelle Pflanzen, 5 von denen, 10 von denen, je nachdem, was für eine Größenordnung Sie haben. Bei Wolfgang Oehme hieß das dann immer 1 Million. Der hat eine ganz großen Skala da geplant. So, das ist ein Riesenproblem für die Pflanzplanung, auch für die ornamentale Pflanzplanung momentan. Und leider wird diese Pflanzweise ganz oft auch für Regengärten und andere funktionale Gärten in den USA und hier in Europa leider auch vorgeschlagen. Schauen Sie sich das an. Ich verrate jetzt mal nicht, wo das her ist. sonst habe ich hier voll das Problem. Aber schauen Sie doch mal an, was wächst hier unter dem Baum? Gar nichts, ne? Offener Boden. Ja? Hier schauen Sie ja diese individuelle Pflanzenanordnung. Was wächst hier? Auch nichts, ne? Und wenn sie nicht hinterher sein, dann wächst da Unkraut, ganz jede Menge. Ja? Und das ist ein Riesenproblem. Ein Problem, weil wir nicht genug Pflanzen zurücktun, ne? Und damit nicht genug reinigen und nicht genug Funktion kriegen. Und dann hat es natürlich die Folge, dass die Pflegeaufwände extrem hoch werden, weil wir konstant gegen dieses Prinzip der Natur, dass Pflanzen den Boden bedecken, arbeiten, anstelle uns da so auf halbem Wege zu treffen. Und dann schaut das nach ein paar Wochen manchmal sogar schon so aus. Ja? Können Sie das hinten sehen, die ganzen Unkräuter hier? Ja? Die sind gar nicht wirklich das Problem. Die sind ein Symptom dieser Pflanzweise. Wenn wir den Boden nicht von vornherein so schnell wie möglich mit den Arten dicht bedecken, die wir wollen, ja, dann sollten wir uns eigentlich gar nicht wundern, wenn die Natur das für uns macht. Aber dann vielleicht nicht mit den Arten, die wir wollen. Ne? Nicht mit denen, die hier unsere Vögel und Insekten denen zugutekommen. Ja, das ist das Problem. Davon haben wir jede Menge. Und das passiert auch im Gemüsegarten. Ja, viele von Ihnen haben bestimmt einen Gemüsegarten. Und da fangen Sie doch dann bestimmt im Frühling an, alles in total schöne Reihen zu setzen. Ne? Und stellen Sie sich vor, vielleicht im Mai fahren Sie dann mal in Urlaub, kommen nach 2 Wochen wieder und ach, um Himmels Willen, was ist passiert? Ja? Ja? Schaut das familiär aus? Ja? Das ist genau dasselbe Prinzip auf eine andere Gartenweise angelegt. Ja? Wenn man gar nichts tut, dann wachsen die meisten Pflanzen auf dem Planeten nicht in Monokulturen. Nein, die sortieren sich in ganz soziale Pflanzengesellschaften. Sowas wie hier, da kommen Pflanzen her. Ja, die wachsen nicht einer allein von Holz umgeben oder von Kies. Ne? Die kommen von extrem komplexen, mehrschichtigen Pflanzengesellschaften wie diese da. Das ist die Prärie hinter meinem Haus. Mein Mann und ich, wir haben ungefähr 70 Hektar Prärie und Wald im Norden von Baltimore. Und ich bin da ganz oft auf allen Vieren unterwegs und schaue mir das genau an, wie die Pflanzen da zusammenwachsen und wie die schaffen, auf so geringem Raum so viele Arten zu überleben, ne? Wie die ganzen unterschiedlichen ökologischen Nischen füllen. Das ist, wo Designinspiration herkommt. Ja? Die meisten Arten, das Panikum zum Beispiel, steckt da auch mittendrin. Ja? Können total miteinander leben, wenn sie so verflechtet sind. Wenn es da regnet, wie aus allen Tonnen, ich habe da noch nie Wasser ablaufen sehen. Das geht direkt in den Boden. Es ist wie ein großer Schwamm, der das alles aufnimmt. Und wenn sie da durchlaufen, also ich kenne die meisten Insekten ja gar nicht. Ich entdecke jeden Tag was Neues. Es ist total schön. Ja? So, wie setzt man also jetzt diese Inspiration in Pflanzung um? Das ist die große Frage. Ne? Und es ist gar nicht so schwer zu beantworten. Ja? Die Lösung ist eine Hybride aus wilden Gepflanzengesellschaften, ja, die ganz dicht sind, wo sie fast nie offenen Boden sehen, wo extrem hohe Biodiversität gibt und Funktionalität extrem hoch ist, ja, und ornamentale Pflanzweise, wo wir immer noch so die Lesbarkeit haben. Ja, wir haben Farben und Strukturen, die beachtet werden und die Pflanzung nicht wie Unkraut ausschauen lässt, sondern die Message bringt, dass sich jemand darum kümmert. Das hat emotionalen Bezug auf Menschen. Ja? So, also diese Hybride, die verbindet quasi beides miteinander. Wir haben Pflanzen hier, die ganz dicht den Boden bedecken, Bodendecke. Ja? Und auf derselben Seite haben wir diese Clusters, ja? Diese Bubbles, die ich Ihnen eher gezeigt habe, mit Farbe und Struktur, die das Ganze lesbar erscheinen lassen und emotional ganz tief bedeutsam machen für uns. Ja? Das ist die Lösung zu diesen vielen Problemen, die wir momentan mit Pflanzung haben. Und so könnte sowas ausschauen, ja? Auf einem Dach oder überall, wo auch immer Sie eine Möglichkeit haben. Ja? Zwischendrin kein Mulch. Nein, die Pflanzen sind der Mulch, der beste Mulch der Erde. Ja, ganz dicht zusammengesetzt. So könnte es ausschauen. Das ist auch nur eine Idee. Sie kommen mit Ihren eigenen bestimmt hinterher. Und in unserem Buch haben wir diese Technologie auf drei große Fundamente gestellt. Und ich möchte nur mal ganz kurz zu jedem was sagen, weil so viel Zeit haben wir heute auch nicht. Ja? Also das allererste ist, dass man Pflanzen mit anderen Pflanzen wie so ein 3D-Puzzle verbinden muss. Ja? Wie schaut das aus? Ja. Hier, so schaut es aus. Also wir haben unten diese Bodendecke, was ich schon mal gesagt habe, die vor allem die Funktion in unsere Pflanzungen bringen. Ja? Erosionskontrolle, Infiltration von Wasser, da überwintern auch ganz viele Arten, Schmetterlingsraupen und andere, die nur da den Winter überleben, genau in dieser Bodenschicht hier. Also reine Funktion da. Und dann Design oben drüber. In den meisten Pflanzungen haben sie das, ja? Aber das da unten, das fehlt ganz oft. Und die Pflanzen da unten werden auch immer nicht, also ganz selten angeboten in die Gärtnereien, ja? Weil die nicht immer die sind mit den großen Blüten. Ja? Das sind die kleinen Säcken und Gräser, die ganz oft unscheinbar, aber die meiste Funktion zu unseren Pflanzungen hinzufügen. Ja? So schaut ganz grob die Struktur von entworfenen Pflanzengesellschaften aus. Und wenn Sie jetzt noch mal ein bisschen reinzoomen, dann sehen Sie, dass in diesem Design, dieser Design-Shift, in diesem Design-Layer, es Strukturpflanzen gibt, wie Bäume und Sträuche, ja, die so richtig Gartenräume bilden oder Infrastruktur verstecken, wo man was nicht sehen möchte, ja, so große Elemente. Dann gibt es Aspektbilder, die total krass blühen und eine ganze Pflanzung in Gelb oder Grün oder Rot tauchen und emotionale Wirkung hervorrufen. Und dann gibt es die Bodendecke unten drunter auf unser funktionale Schicht, die das Ganze quasi miteinander verbinden und zu einer Pflanzengesellschaft machen. Ganz grob, so funktioniert das. Also in 3D, eins über dem anderen und nicht eins neben dem anderen. Das ist das große Umdenken. Und die Natur macht es uns vor, wir müssen nicht das Rad neu erfinden. So könnte es ausschauen, ja, wo Sie diese Bodendecke direkt unter andere Pflanzen schieben, nicht nur daneben. Und morphologisch können die Pflanzen das total, weil sie das schon seit Tausenden von Jahren so machen. Ja. Das ist noch ein anderes Beispiel hier. Das ist ein Regengarten, den wir gestaltet haben. Und was Sie hier sehen, sind die Aspektbildner und ein paar Strukturpflanzen. Und was würden Sie jetzt sehen, wenn Sie diese großen Pflanzen zur Seite drücken und darunter schauen auf den Boden? Nackten Boden? Ja? Mulch? Ja? Nee. Was Sie sehen, sind diese ganzen Bodendecker, die richtig dicht unten drunter stecken. In dem Fall haben wir hier verschiedene Gräser verwendet, die absolut mit dem Schatten im Sommer zurechtkommen und dann im Winter richtig grün sind, dass die Pflanzung nie nackt ausschaut. So passt es zusammen und die können morphologisch total miteinander auskommen. Ja? Das ist also diese vertikale Pflanzen mit anderen Pflanzen verbinden. Das zweite Fundament ist Pflanzen auf Orte abstimmen. Ja? Sie wissen, Pflanzen wachsen in den extremsten Standorten der Erde. Ja? Die brauchen nicht alle perfekten Gemüsegartenboden. Ja? Ganz im Gegenteil. Ganz oft sind Böden, die extrem gut sind, gar nicht so gut für Pflanzen. Und für besonders Regengärten sind sehr reiche Böden gar nicht so gut, um die Nährstoffe, die jetzt so im Regenwasser sind, rauszufiltern. Je karger, desto besser. Und desto kürzer die Pflanzung und desto schöner. Aber da reden wir in der Werkstatt dann später drüber. Ja? Also die schönsten Pflanzungen mit der höchsten Biodiversität kommen oft auf Dachgärten vor, wo wir wirklich extreme Substrate haben und keine Bewässerung. Ja? Oder extremen Landschaftsgärten in der Stadt, wo wir bewusst Trainierung gut halten und die Nährstoffe im Substrat niedrig halten. Ja? Um die Pflanzen fast auszuhungern. Aber die kommen damit ganz gut klar. Ja? Und das nächste, ja, Pflanzen mit Menschen verbinden, das geht alles um Schönheit. Wild und ökologisch heißt nicht, dass es wie Unkraut ausschauen muss. Ganz im Gegenteil. Es muss emotional tief berührend sein und ganz schön ausschauen. Und das sind jetzt mal nur so ein paar Beispiele, die ich Ihnen zeigen möchte. Da haben wir heute noch in der Werkstatt jede Menge mehr. Und warum das funktioniert, diese emotionalen Wiesenfantasien sind ganz beliebt momentan. Frisch und lebendig, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ja? Oder elegant und entspannt, ja? Da setze ich mich gern hin und genieße einfach und nehme das Grün so richtig auf, dass ich durchatmen kann und meine Batterien wieder aufladen kann, ja? Und dann wieder zur Tür geht, ist mal wieder in der Großstadt. Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann erinnern Sie sich bitte am Ende, Pflanzen sind der beste Mulch. Ja? Wenn Sie auch immer jetzt Projekte planen, dann schauen Sie, dass Sie so viel wie möglich heimische und funktionale Pflanzen da reintun, dass das Ganze wirklich gut funktioniert. Ja? Und dann sind die Pflegeaufwände auch viel, viel weniger. Wenn man nämlich keinen Platz für Unkräuter lässt, dann wachsen die auch oft gar nicht. So, und mit dahin wünsche ich noch eine schöne Konferenz. Danke und viel Spaß später dann bei den Werkstätten.